Ja, es ist gut, wieder hier zu sein. Ich bin ja schon froh, dass Gerd mich nicht als Gastredner angekündigt hat. Wir sind ja jetzt schon eine Weile nicht mehr hier gewesen. Meine letzte Predigt war, glaube ich, vor über einem Jahr. Und das liegt einfach daran, dass wir jetzt ja in Lemgo wohnen, ich dort zur Bibelschule gehen darf. André und ich sind jetzt gerade am Wochenende zurückgekommen. Wir haben das viermonatige Praktikum an der Bibelschule endlich hinter uns gebracht und können es kaum abwarten, dass es jetzt nach einer Woche Urlaub, Ferien, dann am 4. September wieder weitergeht mit dem dritten Semester. Genau. Und jetzt sind wir einfach für ein paar Tage hier. André bleibt, glaube ich, die ganze Woche noch hier und darf auch mal wieder in der Heimat sein. Eine der nervigsten Fragen, die Kinder stellen können, lautet, wie lange noch? Jetzt ist ja gerade Urlaubszeit gewesen. Stellt euch mal vor, ihr wollt in Urlaub fahren, habt 15, 20 Stunden Fahrzeit vor euch mit dem Auto, ganz klassisch. Wollt losfahren und bei der ersten roten Ampel nölen die Kinder und fragen, wie lange noch? Und die Frage kommt nicht nur einmal, sondern sie kommt einfach die ganze Zeit. Ich denke, viele Leute kennen das. Einige haben es jetzt leidvoll erfahren müssen. Erklär mal einem Kind, das keine Zeitvorstellung hat, wie lange eine Zeit der Autofahrt dauern kann oder wird, wie lange etwas dauert. Da ist Geduld nötig, da ist Kreativität nötig. 35 Millionen Mal ein- und ausatmen, ich weiß nicht, das bringt es wahrscheinlich auch nicht. Das Kind wird es einfach nicht verstehen und wird sich nicht zufrieden geben können, weil Kinder nicht warten können. Sie mögen keine Ungewissheit, sie wollen Klarheit, sie wollen klare Kante haben. Und ich denke, wir Erwachsene sind da gar nicht so viel anders als die Kinder. Auch wenn wir diese Frage vielleicht nicht im Auto stellen, wenn es in Urlaub geht. Und auch wenn das Thema vielleicht ein anderes ist, ist die Frage doch auch bei uns Erwachsenen häufig die gleiche. Bei uns geht es dann nicht um die lange Autofahrt, sondern meistens dann eher so um existenzielle Dinge. Da geht es um Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme, um Krankheit und um Tod. Kurz, es geht um Leid. Zum Beispiel, wie lange dauert der Familienstreit noch? Wie lange dauert es, bis wir uns wieder versöhnen? Wie lange muss ich noch mit körperlichen oder psychischen Problemen kämpfen? Wie lange wird der Verlust eines lieben Menschen noch wehtun? Wie lange muss ich noch auf meinen heiß ersehnten Partner warten? Wie lange muss ich noch warten, bis wir endlich ein Kind kriegen? Und so weiter. Wie lange noch? Ich denke, wir alle kennen diese Frage. Wie lange noch? Und diese Frage hat durchaus ihre Berechtigung. Wenn Leid da ist in unserem Leben, dann ist es ja immer hart. Das hat Leid nun mal an sich. Leid ist immer hart. Aber wenn das Leid nicht aufhört, wenn es einfach nicht weggeht, dann ist es, glaube ich, unerträglich. Und dann ist ja die Frage, was macht man in solchen Situationen? Wie geht man mit Leid um? Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Das Thema lautet, wenn das Leid nicht aufhört. Wir schauen uns dazu einen Psalm an, und zwar den Psalm 13. Ich sage schon mal vorab, der Psalm beantwortet nicht alle Fragen zum Thema Leid. Der Psalm beantwortet zum Beispiel nicht die Frage, warum gibt es das Leid? Das ist eine so komplexe, schwierige Frage. Diese Frage wird in diesem Psalm nicht erörtert, aber die Frage wird beantwortet, wie gehen wir denn mit dem Leid um, wenn es uns getroffen hat. Und wir wissen, dass dieser Psalm von David geschrieben worden ist. Ihr könnt ihn schon mal aufschlagen, Psalm 13. Und mehr wissen wir eigentlich auch gar nicht. Wir wissen an der Stelle nicht, in welchem Kontext David diesen Psalm geschrieben hat. Oft steht ja am Anfang, als er auf der Flucht von Absalom war oder so weiter. In diesem Fall steht einfach nichts, einfach nur von David. Das heißt, wir könnten spekulieren und raten, macht keinen großen Sinn, weil auch der Text gar nicht so viele Andeutungen gibt, an welcher Stelle er den jetzt geschrieben hat. Wir wissen aber, David hatte ein turbulentes Leben. Er war am Anfang, nachdem er schon als König gesalbt worden ist, auf der Flucht vor dem noch amtierenden König Saul und musste dort ständig fliehen, begab sich in viele schwierige Begebenheiten. Dann hatte er Probleme in seiner Familie. Seine Kinder wollten ihn töten, haben ihn gestürzt als König. Und ja, er hat viel Leid erlebt, das kann man durchaus so sagen. Jetzt wissen wir nicht, in welcher Situation genau das war, aber wir halten einfach mal fest, David weiß, was Leid ist und seine Situation muss aussichtslos gewesen sein, denn der Psalm verrät uns das. Ich lese einmal den Psalm 13. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wenn das Leid nicht aufhört, dann klage Gott dein Leid. Wir schauen uns zunächst einmal die ersten drei Verse an. Psalm 13 ist ein Klagepsalm. Es gibt hier verschiedene Arten von Psalmen. Und in diesem Psalm geht es um Klage. Und auch in diesem Psalm beginnt der Psalm mit einer Klage. Und diese Klage ist nicht an irgendjemanden gerichtet, sondern die Klage ist eindeutig an Gott gerichtet. Gott wird hier angesprochen im Gebet. Und die Klage in diesem Psalm wird dominiert von einer Frage. Wie lange noch? Viermal erwähnt sie David. Das ist kein Zufall, das macht David extra. Ein Stilmittel der Wiederholung. Und David beschwert sich eingangs des Psalms bei Gott. Er klagt Gott, dass er Leid erlebt, und er klagt, dass keine Besserung in Sicht ist. Und man muss auch bei den Klagen wissen, dass die Klagen immer aus einer subjektiven Sicht herausgeschrieben sind. Also David fühlt gerade so. Es muss nicht wirklich objektiv so sein, tatsächlich so sein, wie er es gerade denkt, aber es scheint gerade so, als ob es so und so ist. In der ersten Frage sagt David: Herr, wie lange willst du mich vergessen? Willst du mich so ganz vergessen? David hat das Gefühl, dass Gott ihn vergessen hat. Nun, Gott ist allwissend, das wissen wir aus Gottes Wort. Aber David hat an dieser Stelle das Gefühl, irgendwas ist mit Gottes Gedächtnis nicht in Ordnung. Er hat mich vergessen. Und zwar nicht kurzzeitig, sondern für immer. Dieser Ausdruck, so ganz vergessen, wird in anderen Übersetzungen auch übersetzt wie immer oder ewig. Also David scheint es so, als hätte Gott ihn wirklich komplett für immer vergessen. Gott scheint vergesslich zu sein. In der zweiten Frage heißt es: Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Hier geht es darum, dass Gott sich anscheinend, oder sagen wir besser scheinbar, bewusst von ihm abgewendet hat. Im aaronitischen Segen, in 4. Mose 6, betet Aaron, oder soll Aaron für das Volk beten, dass Gott sein Antlitz strahlen lässt, sein Antlitz leuchten lässt über das Volk. Das heißt, Gottes Antlitz, Gottes Angesicht zu jemandem hingewendet, bedeutet Segen, Gottes Segen, Gottes Gnade. Und wenn Gott sich abwendet mit seinem Angesicht von jemandem, bedeutet das Strafe oder Züchtigung. Und David fühlt sich an dieser Stelle so, als hätte Gott sein Angesicht von ihm abgewendet, bewusst seinen Segen von ihm genommen. Und David fühlt sich vielleicht auch sogar bestraft von Gott. In der dritten Frage sagt David: Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wer genau hingeschaut hat, wird festgestellt haben, das sind eigentlich zwei Fragen, die aber miteinander irgendwie verbunden sind. Die Theologen nennen das bei dem Psalm einen synonymen Parallelismus. Also das ist eine Doppelfrage, Parallelismus, zwei Fragen. Und Synonym ist einfach genau das Gleiche. Die erste Frage und die zweite Frage bedeutet genau das Gleiche, ist ein Stilmittel in dem Psalmen, um einfach so eine Wiederholung darzubringen. Also David stellt zwei Fragen, meint damit aber exakt das Gleiche. Und zwar, die Situation belastet ihn dermaßen, dass er sich den Kopf zerbricht. Das Wort Sorgen in meiner Seele bedeutet so viel wie Ratschlagen, Grübeln, alles Mögliche abwägen. Und David weiß einfach nicht mehr aus noch ein. Er überlegt alles, hat alles abgewogen und kommt irgendwie aus diesem Leid nicht mehr raus. Die Situation belastet ihn auch ja, so stark, dass es ihn also täglich, jeden Tag fortwährend neu belastet. Wenn er an den nächsten Tag denkt, ängstet er sich in seinem Herzen. In der vierten Frage heißt es, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Leider erfahren wir auch hier nicht, welcher Feind das ist, aber wir erfahren zumindest, dass es irgendwie um einen Feind geht, der David hier Probleme bereitet. Und ihr kennt ja das Sprichwort, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und so ist das anscheinend bei David auch. Er wird unterdrückt, erfährt Leid und wird dann auch noch fertig gemacht. Und das ist ja nochmal so das i-Tüpfelchen obendrauf. Wenn es einem schon schlecht geht und dann noch jemand kommt und sich lustig über einen macht, dann ist das wirklich echt heftig. Und David hält es nicht mehr so aus. 4-mal, wie lange noch? David klagt. Jetzt kann man sich aber mal die Frage stellen, darf David das überhaupt? Dürfen wir das auch? Muss ein Christ nicht alles aus Gottes Hand annehmen und dankbar Danke sagen? Ich weiß, darüber gibt es verschiedene Meinungen, auch unter Christen, aber ich glaube, dass wir Christen das dürfen. David zeigt uns jetzt an diesem Psalm, wie wir auch beten dürfen. Und warum ich das glaube, ist Folgendes. Wenn wir die Psalmen anschauen, auch die Klagenpsalmen anschauen, dann sehen wir, dass die Klagen niemals die Zweifel an Gottes Existenz ausdrücken. Also wenn David Gott etwas sagt in seinen Klagepsalmen, dann geht er fest davon aus, dass es Gott gibt. Andernfalls macht es ja keinen Sinn, dass er mit Gott redet. Also im Klagepsalm geht man fest davon aus, dass es Gott gibt. Und zweitens, die Klage ist in den Psalmen auch kein Schritt von Gott weg, sondern immer ein Schritt zu Gott hin. David versteht Gott gerade überhaupt nicht, aber er möchte ihn verstehen und er bewegt sich durch seine Klage zu Gott. Stellt euch mal vor, es gibt in einer Ehe Probleme. Die Frau zum Beispiel versteht den Mann nicht, fühlt sich ungerecht vom Mann, er stürzt sich vielleicht in seine Arbeit, in seine Hobbys und so weiter und sie fühlt sich einfach falsch behandelt. Und da ist ein Problem, ein gravierendes Problem in der Beziehung. Soll die Frau schweigen? Soll sie etwas sagen? Ich glaube, dass die Frau dem Mann das durchaus sagen darf, aber nicht mit der Keule, mit dem Hammer und ihm das vor den Kopf knallen, sondern in Liebe darf sie auch ihren Mann und der Mann umgekehrt auch, seine Frau, darauf hinweisen, dass da etwas im Argen liegt, dass da ein Problem ist, das der andere vielleicht gar nicht sieht. Nicht einfach irgendwie Dampf ablassen, sondern um die Beziehung wiederherzustellen. Es geht um die Beziehung, nicht um irgendwie um das persönliche Recht oder so. Und ich denke, das muss in einer intimen Beziehung möglich sein, sich auch mal gegenseitig das Leid in Liebe klagen zu dürfen. Und ich glaube, ähnlich ist es auch zwischen Gott und Mensch. Und vielleicht bist du jetzt gerade heute Morgen an so einem Punkt angekommen, in dem du dich von Gott vergessen fühlst, in dem du dich so fühlst, als hätte Gott sich von dir abgewandt, in dem du dich jeden Tag rumquälst mit deinen Sorgen und in dem vielleicht auch noch andere sich lustig über dich machen. Vielleicht betest du schon lange dafür, dass sich die Situation ändert und es passiert einfach nicht. Es ist keine Veränderung in sich. Du fragst dich, wie lange noch? Und Gott scheint zu schweigen. Dann möchte ich dich heute ermutigen, Gott dein Leid im Gebet zu klagen. Ich bewundere David so, dass er so ehrlich ist. Er redet einfach genau das, was er an der Stelle fühlt. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er macht auch kein frommes Geheuchel, so als ob Gott ihn gar nicht tatsächlich sieht oder die Gedanken lesen kann. Und er klagt Gott seine Not. Vielleicht bist du aber heute Morgen in einer Situation, in der du dich fragst, ja, schön und gut, Leid, damit habe ich gar nicht so viel am Hut. Da muss ich dir gestehen, mir geht es da ähnlich. Also wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse, muss ich sagen, mir geht es nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel mit 26 Jahren, letztes Jahr im Frühjahr, die erste Beerdigung erlebt von einer Person, die ich wirklich kannte, als meine Tante gestorben ist. Andere haben da schon in wesentlich früheren Jahren viele Menschen verloren, die sie sehr gut kannten. Meine 4 Omas und Opas leben noch und der Großteil, also alle meine Verwandten, also leben auch noch. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die war super. Ich kann mich an keine schwierigen Situationen so richtig erinnern, keine nennenswerten Krankheiten. Natürlich gibt es bei mir auch schlechte Phasen, schlechte Tage. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass unsere Situation mit den vier Kindern auch immer so einfach ist. Das ist es definitiv nicht. Da sind auch schon mal Tage dabei, an denen ich denke, ja, könnten auch wieder bessere kommen. Aber auch wenn das jetzt kein Leid ist, also ich würde das nicht als Leid bezeichnen, dürfen wir damit auch zu Gott kommen. Und Gott weiß ja, wie es dir geht. Und oft, glaube ich, betreiben wir so ein bisschen praktische, kritische Theologie. Damit meine ich, wir würden niemals sagen, dass Gott nicht allwissend ist. Aber irgendwie praktisch handeln wir manchmal so, als ob Gott nicht allwissend wäre. Weil wir Gott irgendetwas sagen im Gebet, was eigentlich gar nicht wirklich in unserem Herzen wirklich vorkommt. Und ich glaube, es ehrt Gott, wenn du wirklich ehrlich zu ihm bist und ihm deine tiefsten Gedanken mitteilst und wenn du um die Beziehung zu Gott kämpfen möchtest. Wenn das Leid nicht aufhört, dann bitte Gott um Hilfe. Das ist der zweite Punkt. In den Versen 4 und 5, da heißt es, schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Nach der Klage kommt jetzt die Bitte. Da ist ein feiner Unterschied. In der Klage wird einfach allgemein so dass die Gefühlslage beschrieben. Und in der Bitte kommt dann die konkreten Anliegen. Also erst kommt das allgemeine Beklagen, jetzt kommt die konkrete Bitte. Als erstes fordert David Gott auf, sich erneut ihm zuzuwenden. David sagt im Prinzip, Gott, nimm dir bitte nochmal meine Akte an, zur Hand. Schau dir bitte nochmal meinen Fall ganz genau an. So als ob Gott der Richter ist oder der Anwalt, keine Ahnung, und sich das Ganze nochmal anschauen soll. Er sagt, schaue doch, Gott. Er hat also schon oft gebetet, er war schon oft beim Richter, aber hat immer noch irgendwie keine Veränderung erlebt. Aber er macht trotzdem weiter, obwohl keine Antwort kam. Als zweites sehen wir, dass David eine Antwort haben möchte. Er sagt, erhöre mich. Andere Übersetzungen sagen, antworte mir. Und interessant ist, dass David hier Gott als seinen persönlichen Gott anspricht. Zuerst hieß es einfach nur Herr, also Jahwe. Jetzt heißt es Herr, mein Gott. Wir merken, das Vertrauen wächst. Es ist eine Steigerung zu erkennen. Die Distanz verringert sich langsam. Und als drittes bittet David Gott um neuen Lebensmut. Er sagt, erleuchte meine Augen. Wenn man so einen Ausdruck hat, den man vielleicht nicht sofort versteht, was damit gemeint ist, ist es immer gut zu gucken, wo wird in der Bibel dieses Wort noch benutzt. Und dann kann man gucken, in diesem Zusammenhang bedeutet das das und das. Das könnte jetzt also anscheinend hier auch bedeuten. Und da gibt es so eine Stelle in 1. Samuel 14, als Saul auf die dumme Idee kommt, seinen Kämpfern zu sagen, ihr werdet nicht mehr essen, solange bis wir gewonnen haben. Sein Sohn Jonathan hat davon nichts mitbekommen und ist todmüde, kommt vom Kampf nach Hause, hat den Sieg sozusagen auch in der Tasche gehabt und war aber todmüde und hat von dem Gebot nichts gehört und kommt zu einer Stelle, wo Honig ist, das Süßeste, was es damals gab. Und er nimmt seinen Stock, taucht da rein, isst den Honig und da steht dieser Ausdruck, seine Augen strahlten wieder. Und vorher heißt es, dass sie matt waren. Also Jonathan war einfach müde, fertig vom Kampf. Er isst den Honig, seine Augen leuchten und er kriegt wieder neuen Lebensmut. Ich glaube, das können wir uns gut vorstellen, wie neu aufgeheitert Jonathan wieder war. Und das meint David hier an dieser Stelle auch. Wenn er sagt, Gott, erleuchte meine Augen, dann möchte er, dass Gott ihm wieder neue Lebenskraft gibt, seinen ganzen Organismus wieder irgendwie in Wallung bringen kann. Er möchte strahlende Augen haben. Und er nennt auch die Konsequenzen, wenn das nicht passiert. Er sagt, er müsste sonst sterben und die Feinde, jetzt sind es Feinde im Plural, würden aus Schadenfreude über David triumphieren. Und ich möchte dich heute Morgen auch ermutigen, Gott konkret zu bitten. und Gott wirklich das zu sagen, was du nötig hast. Jesus selbst sagt uns in Lukas 11, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Als Vater von mittlerweile 4 Kindern kann ich sagen, dass ich möchte, dass meine Kinder zu mir kommen, wenn sie ein Problem haben. Also die Kleinen machen das noch nicht so, dann schreien sie vielleicht. Aber die Großen, die Jungs, die können das schon. Die können schon zu mir kommen und eine Bitte äußern. Und ich möchte das, dass sie zu mir kommen, wenn sie etwas brauchen. Ich wäre enttäuscht, wenn es ihnen schlecht geht und sie nicht zu mir kommen, weil sie vielleicht Angst haben, dass ich böse sein könnte, dass ich ihnen das nicht geben möchte oder dass ich sie enttäuschen könnte. Oder ich wäre sogar enttäuscht, wenn sie dann zu jemand anderem gehen würden, weil sie sich da vielleicht eher eine Erhöhung erwarten können oder ausrechnen. Ich möchte als Vater, dass meine Kinder zu mir kommen, weil ich ihnen auch helfen möchte. Jeder Vater, jede Mutter möchte ihren Kindern auch selber helfen. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass wenn meine Jungs kommen, dass sie dann auch tatsächlich das kriegen, was sie wollen. Das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt, weil ich als Vater meine zu wissen, was gut für sie ist. Und ich möchte ihnen das geben, was gut für sie ist. Und genauso ist es auch bei Gott. Er möchte uns das geben, was gut für uns ist. Nicht immer das, was wir wollen, aber er möchte trotzdem, dass wir zu ihm kommen und mit ihm reden und ihm sagen, was wir brauchen. Er wird uns dann schon mitteilen, ob das gut für uns ist oder ob wir das kriegen. Manchmal reagiert vielleicht Gott eine Zeit lang nicht, wie bei Hiob, der jahrelang einen schweigenden Gott sozusagen erlebt hat. Aber Gott möchte, dass wir ihn um Hilfe bitten. Und Gott möchte auch, dass wir anhaltend bitten. Wir sehen es bei Paulus im Neuen Testament, der Gott 3-mal gebeten hat, ihm den Pfahl im Fleisch zu nehmen, wahrscheinlich irgendeine Krankheit. Und Gott hat an der Stelle auch nicht reagiert, aber er möchte, dass wir trotzdem anhaltend dranbleiben beim Gebet. Und als drittes sehen wir, wenn das Leid nicht aufhört, dann vertraue auf Gott. Der Vers 6, der Abschluss des Psalms und gleichzeitig der Höhepunkt, da heißt es: Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und euch ist bestimmt oder hoffentlich beim Lesen des Psalms aufgefallen, dass an dieser Stelle ein Bruch im Psalm vorkommt. Hier kommt etwas ganz Neues. Wir haben 5 Verse lang Klage und Bitten gehört und jetzt ändert sich der Ton radikal. Man fragt sich als Leser so, habe ich irgendwas verpasst? Was ist jetzt passiert? Es ist eine überraschende Wendung und es ist auch der Höhepunkt des Psalms. Und diese Wendung wird angezeigt durch die Formulierung Ich aber. Ich aber traue, ... Worauf vertraut David hier? Auf wen setzt David sein Vertrauen? Und im Hebräischen benutzt David das Wort Chesed. Und dieses Wort Chesed kann in einem ganz breiten Bedeutungsfeld übersetzt werden. Güte, Gnade, Treue, Liebe, in allen Übersetzungen ist das irgendwie bunt gemixt. Und das ist so ein Konzept, das dahinter steht. Die Ausleger nennen es Gottes liebende Treue. Also Gott hat etwas zugesagt und aus Liebe hält er sich daran. Das ist Chesed, Gottes liebende Treue. Und David weiß, dass Gott gnädig ist, auch wenn er es gerade nicht fühlt. Wir denken an die ersten Verse. Und dann denkt David wieder an Lobpreis. Und das ist doch überraschend, oder? Obwohl es keine Anzeichen auf Rettung gab, obwohl sich nichts geändert hat. Wir lesen im Text nichts davon, dass David Rettung erfahren hat, dass ihm geholfen wurde. In anderen Psalmen ist das aber so. Da sagt David, ich rief zu dir in der Not und du hast mir geholfen und deswegen preise ich dich. Wir lesen an dieser Stelle nichts davon. Also gehen wir auch davon aus, dass auch nichts passiert ist. Sonst hätte David es erwähnt. Also die Situation ist genauso schlimm wie am Anfang, aber der Ton ist ein ganz anderer. Woher nimmt David dieses Vertrauen? Und dieses Vertrauen basiert auf Gottes Wesen und nicht auf den Umständen oder auf den Gefühlen. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig. David kannte Gott. Er hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er kannte auch Gottes Wort, das Gesetz, die Tora, die 5 Bücher Mose. Und daraus, aus diesem Wissen, zog David seine Kraft, obwohl der Sturm immer noch da war. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Wesen zu kennen. Manchmal hört man das ja so, ach, warum ist es denn so wichtig, dass die Theologen sich da immer so rumstreiten, wie Gott jetzt ist und ach, und das und jenes Wort. Es ist wirklich wichtig, sich mit Gottes Wesen zu beschäftigen, was Gott für Eigenschaften hat, um Gott verstehen zu können, damit man in solchen Zeiten darauf zurückgreifen kann und weiß, ja, die Bibel sagt mir, Gott ist so und so und ich habe es in meinem Leben sogar erfahren. Und dieses Wissen trägt durch. Deswegen betet Paulus am Anfang der Briefe im Neuen Testament ganz oft dafür, dass die Gemeinden Gottes Wesen erkennen, seinen Willen erkennen. Deswegen ist das so elementar wichtig. 2 Maler wurden einmal von einem König beauftragt, oder viele Maler wurden beauftragt, einen Wettbewerb zu treten und das Wort, diesen abstrakten Begriff Friede darzustellen in einem Bild. Und der König hat einen Preis ausgerufen und hat dann feierlich zu einer Zeremonie eingeladen und hat 2 Bilder vorgestellt von 2 unterschiedlichen Malern. Und die Zuschauer schauten sich das erste Bild an und es war ein fantastisches Bild. Einfach traumhaft gemalt. Ein Sonnenuntergang spiegelte sich im Meer. Wunderbare Landschaft. Es war einfach traumhaft. Und jeder, der das Bild anschaute, sagte sich, das ist doch Friede, oder? Das kann man gar nicht besser treffen. Dann zeigte der König aber auch das zweite Bild und alle waren sehr überrascht. Das Bild schien irgendwie überhaupt nicht zu passen. Man fragte sich, hat der Künstler verstanden, welches Thema er malen sollte? Da war gar nichts von wunderschönen Farben zu sehen. Da war Sturm, da waren Blitze, dunkle Wolken, ein Meer, ein Schiff, alles tobte und das sah einfach gar nicht schön aus. Und mit Frieden hatte das irgendwie gar nichts zu tun, dachten die Leute, bis man es sich genau angesehen hat. Ganz unten rechts im Bild, zwischen 2 Felsklüften, war ein kleiner Vogel. Und was machte dieser Vogel? Er sang fröhlich sein Lied. Ist das nicht wahrer Friede? Friede mitten im Sturm? Und Gott möchte uns Frieden mitten im Sturm schenken. Und nicht immer werden die Umstände geändert, aber dennoch will Gott Frieden schenken. Und dann können wir Gott im Sturm preisen. Die jüngeren Leute werden vielleicht das Lied kennen von Casting Crowns, I Praise You in the Storm. Gott auch im Sturm preisen, Gott im Sturm ein Lied zu singen, wie David es auch hier ja, wunderbar zeigt. Und wenn es dir heute Morgen nicht gut geht, wenn das Leid bei dir nicht aufzuhören scheint, möchte ich dich auch jetzt ermutigen, Gott kindlich zu vertrauen. Nicht einfach ins Blinde hinaus, sondern weil wir wissen, dass Gott da ist, weil wir wissen, dass Gott liebevoll ist, dass er gerecht ist und dass er auch allmächtig ist, also dass er die Kraft hat, das Ganze überhaupt ändern zu können. Und auf diesen Gott lohnt es sich, sein Vertrauen zu setzen. Und wenn das Leid nicht aufhört, dann klag Gott deine Not, dann bitte Gott um Hilfe und dann vertraue auf Gott. Ja, am Anfang des Psalms haben wir gelesen, einen Psalm Davids vorzusingen. In der anderen Übersetzung steht auch dem Chorleiter oder dem Dirigenten. Das zeigt einfach so viel, dass dieser Psalm dafür da ist, in der Gemeinde gesungen zu werden. Die Psalme sind dafür da, vertont zu werden und gesungen zu werden. Und das möchte ich jetzt auch machen. Ich möchte euch ein Lied vorsingen, nämlich dem Psalm 13 mit André zusammen. Thank you.
Herr, wie lange willst du mich vergessen? Wie lang verbirgst du dich? Wie lang soll sich meine Seele sorgen und mein Herz ängstlich sein? Herr, schaue doch, erhöre mich und gib mir neue Kraft, damit ich jetzt nicht sterben muss und mein Feind nicht triumphiert. Aber ich vertraue darauf, dass du gnädig zu mir bist. Mein Herz freut sich, dass du gerne hilfst. Ich will dir ewig singen. Du bist gut zu mir. Du bist gut zu mir. Wie lange willst du mich vergessen? Wie lang verbirgst du dich? Wie lang soll sich meine Seele sorgen und mein Herz ängstlich sein? Herr, schaue doch, erhöre mich und gib mir neue Kraft, damit ich jetzt nicht sterben muss und mein Feind nicht triumphiert. Aber ich vertraue darauf, dass du gnädig zu mir bist. Mein Herz freut sich, dass du gerne ist. Ich will dir ewig singen. Du bist gut zu mir. Du bist gut. Aber ich vertraue darauf, dass du gnädig zu mir bist. Mein Herz freut sich, dass du gerne. Ich will dir ewig singen, du bist gut zu mir, du bist gut zu mir.